Hier ist literaturlaunch.eu. Heute im Gespräch mit Rumi Völk. Sie hat diesmal einen Thriller geschrieben, und zwar Fünf Fremde. Und ja, normalerweise kennt man sie aus Romanen wie zum Beispiel Totenweg, Bluthaus und so weiter. Und hat diesmal was ganz anderes, mehr oder weniger, sich auferlegt. Einen Psychothriller, würde ich schon sagen.
Ein psychologischer Thriller. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt zum Psychothriller.
Ja.
Auf jeden Fall, auferlegt ist das richtige Wort. Mal was Neues ausprobiert.
Wann kam so die Idee, ich muss mal was anderes machen, außer Krimi schreiben?
Ja, die Idee kommt immer mal, gerade wenn man etwas sehr lange macht. Und ich schreibe ja schon seit gut über 20 Jahren Kriminalromane, sprich diese eher klassischen Whodunit-Romane. Ich habe ja auch vor der Edmarsch-Krimi-Reihe schon 3 Krimis geschrieben. Und irgendwie war das ja so peu à peu klar, dass ich gern mal was anderes ausloten, ausprobieren würde, und habe mich so ein bisschen dann mal umgeschaut, was kann man denn noch machen in der Spannung, und ja, dachte, Thriller, das wäre doch auch mal was.
Ja, also ich fand das schon sehr spannend zu lesen, weil mich hat es ziemlich schnell reingesaugt. Also mich hat das so richtig so, okay, schwupp, da passiert jetzt, also das war halt mal so irgendwie so haut drauf mäßig, sondern es hat mich so langsam so, ich wurde immer neugieriger, auch auf Neuwerk. Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, sowas in Neuwerk spielen zu lassen?
Also erstmal freue ich mich, vielen Dank für diese schöne Rückmeldung. Das ist auch der Plan gewesen, dass man so reingesaugt wird. Das ist ja eher ein Slow-Burning-Thriller, also nicht einer, der so gleich voll zur Sache geht, sondern wirklich so peu à peu und subtil eher anfängt. Das ist auch das, was ich halt gerne lese. Und ich brauchte natürlich einen tollen Schauplatz dafür, ein schönes Setting. Und es war eher Zufall. Also eine Freundin hat mich mitgenommen auf die Insel ihrer Kindheitssommer nach Neuwerk. Ich kannte die Insel bei Cuxhaven gar nicht und war also total fasziniert gleich von Anfang an, weil die auch relativ klein ist. Also so mit 3 Quadratkilometern Größe. Da umrandet man die in einer Stunde, ne? Kann man schön auf der Deichkrone ringsrum laufen. Und das war perfekt für so ein Locked Room Setting, wie ich es jetzt im Roman drin habe.
Also war schon so ein bisschen Locked Room mehr oder weniger, der so gewünscht war.
Doch schon. Also das ist ja immer wieder aufgegriffen worden, ne? Ob das jetzt damals bei Agatha Christie war, die hat das ja mehrfach gemacht, oder in Filmen wie zum Beispiel Shining, und es funktioniert ja auch immer wieder, ne? Wenn man eben dieses Lockroom-Szenario hat. Bei mir ist es ein bisschen größer mit einer Insel, es ist jetzt kein Raum, es ist kein Haus, aber es ist ja trotzdem abgeschlossen, und eben, ja, wenn man so wie ich eben dann einen Orkan auf die Insel zurasen lässt, kann halt keiner mehr von der Insel runter und es kann keiner mehr drauf, und dann funktioniert das schon wieder.
Wie war das eigentlich, so diesen Orkan mehr oder weniger auf so eine Insel drauf pusten zu lassen und dann noch jemanden vom DWD ja auch noch als Hauptperson mehr oder weniger noch mit dabei zu haben? Nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Mats gewesen.
Der Mats, genau, das ist der Meteorologe, weil ich dachte, wenn wir schon einen Orkan haben, dann können wir auch gleich jemanden vom DWD, also Deutschen Wetterdienst, mit nach Neuwerk schicken. Da habe ich auch vor Ort in Hamburg im Seewetteramt recherchiert und habe da ein bisschen ein paar Szenarien durchgesprochen. Das war auch wahnsinnig spannend. Der ist ja auch Sturmjäger, also er hat so einen kleinen YouTube-Kanal, wo er selber eben so ein bisschen über Wetterphänomene berichtet. Also das hat sich einfach angeboten. Und es ist ja nichts Neues oder nichts Außergewöhnliches, dass ein Orkan über Neuwerk hinwegfegt. Also Orkanstärke ist, glaube ich, ab 118 km/h. Das haben wir hier öfter im Norden, ne? Also auf jeden Fall schwere Stürme bis hin eben zu Orkanstärken, gerade eben im Herbst und Winter. Also die Neuwerker kennen das. Und ich habe es halt wunderbar benutzt als weiteren, ja, ich will fast schon sagen, Antagonisten im Buch, ne? Es ist ja auch so ein Gegenspieler, das Wetter.
Ja, absolut, weil das Wetter und die Gezeiten um Neuwerk und Scherhörn.
Zweite Insel, genau.
Die zweite Insel ist ja auch so ein bisschen mit den Gezeiten, ist da ja dann auch immer so ein bisschen der Gegenpart, so, weil man kann ja doch die Insel auch nur dann besuchen oder erreichen, mehr oder weniger, über, wenn gerade Ebbe ist.
Also wenn man läuft auf jeden Fall, ansonsten bei Flut natürlich dann mit der Fähre. Aber wenn gar nichts mehr geht, das ist eben ab und zu auch der Fall im Winter, also wenn weder die Fähre fährt noch also übers Watt möglich ist, weil jetzt die Priele halt zu tief sind, dann ist die Insel wirklich und im echten Leben eben auch abgeschlossen vom Festland. Und das, ja, das hatte ich sofort irgendwie auf dem Sender und habe gedacht, das baue ich mit ein.
Ja, wobei ich, Punkt 1, die Insel Neuwerk, ich kannte sie vorher nicht. Ich musste erstmal Tante Google benutzen und musste mir die erstmal so ein bisschen angucken und dachte so, okay, nice. Und dann das mit den Prielen, das war mir überhaupt auch nie irgendwie, weil ne, bin halt ein Hesse und ein Hesse hat halt mit Prielen nichts zu tun. Also es ist halt einfach so und das war mir vorher überhaupt nicht bewusst.
Ja, ich musste das auch ein bisschen lernen. Ich bin ja auch nicht im Norden aufgewachsen. Ich bin in Sachsen geboren und bin ja vor über 10 Jahren in den Norden gezogen. Da musste ich erstmal gewisse Wörter auch lernen, ne? Also das Priel, das war auch nicht so mein Wortschatz meiner Kindheit. Das wurde mir eben auch erzählt, ne? Was sind Priele? Das sind eben diese Wasserläufe dann im Watt. Also wenn das Wasser weg ist, ist es trotzdem da in diesen Wasserläufen und dort kann es auch ganz schöne Strömungen geben. Wir haben das von den Wattwagen aus gesehen, wenn wir durchgefahren sind. Da musste wohl sogar aufgefüllt werden, weil die Priele zu tief geworden waren, sodass die Wattwagen gar nicht mehr durch konnten und. Also es gibt wohl viele Dinge auch an der Insel, die halt natürlich eine gewisse Abhängigkeit erzeugen, gerade wenn es um Tourismus geht. Die wollen ja, dass die Touristen hinkommen. Und wenn dann die Fähren nicht fahren, weil zu viel Wind ist, das Wasser zu flach ist oder die Pricken nicht gesetzt sind, das sind diese Fahrwasserkennzeichnungen, die sehen aus wie umgekehrte Hexenbesen, ne? Das ist auch ein Problem gewesen, dass die nicht gesetzt wurden im Frühjahr. Da sind die wirklich abhängig davon, ne? Und das ist auch schön, wenn man so ein bisschen was davon noch aufgreifen kann dann im Buch.
Wie ist es so ein Zwischenfall, mehr oder weniger, der ja immer irgendwo auch passieren kann, dass mal ein Kind abhanden kommt, leider Gottes? Oder dass da irgendwie, ich glaube, das ist der größte Albtraum eines jeden Jugendgruppenleiters beziehungsweise einer jeden Lehrkraft, dass ein Kind man irgendwo irgendwie irgendwas passiert. Also ich stelle mir das unwahrscheinlich schwierig vor. Also ich hatte da echt Albträume dabei, wo ich das gelesen habe.
Ja, das ist wahnsinnig schwer, so etwas. Ich habe auch überlegt, ob ich das mache. Also meine Mutter war ihr Leben lang Lehrerin und ich kenne da Geschichten. Also die ist da auch in dem Job aufgegangen und ich weiß, wie schwierig das manchmal war, wenn da einem Kind was passiert war, im Sportunterricht was auf den Kopf gefallen, das Blut ist ja oder so, ne? Also das ist ja wahnsinnig, ja, das geht den Lehrkräften natürlich auch wahnsinnig nah. Vor allem eben, wenn, wie in diesem Fall, 2 Teenager verschwinden aus dem Schullandheim. Aber die Insel hat halt nicht so viele Gebäude. Da gibt es eben Hotels, da gibt es diesen Leuchtturm und es gibt 2 Schullandheime. Und irgendwie war das für mich am Ende doch der Fokus, dass ich dachte, also diese Schullandheime setze ich hier in den Mittelpunkt. Und ja, dort sind halt Kinder und Jugendliche im Sommer und man braucht ja einen Aufhänger quasi für einen Thriller. Also habe ich diese Geschichte weitergesponnen, dass da eben im Jahr 95, vor 30 Jahren, 2 Teenager aus dem Schullandheim verschwinden.
Aber das ist schon, also ich fand das ziemlich intensiv für mich, weil ich habe wirklich mit dieser Lehrerin, die ja dann auch später im Buch als Nonne mehr oder weniger zurückkommt, und zwar die Charlotte, die wird ja, dann kommt sie als Nonne ja wieder zurück auf die Insel Neuwerk, weil sie ihre beste Freundin besuchen möchte, die sie auf Neuwerk kennengelernt hat, die die Mutter von Annika Lund ist. Und
Annika ist ja eine weitere Figur, ne, das sind ja diese fünf Fremden, über die ich schreibe. Also der Titel Fünf Fremde ist eben Programm. In der Gegenwart sitzen eben quasi fünf fremde Passagiere auf dieser Fähre nach Neuwerk. Und irgendwie haben alle doch etwas mit der Insel zu tun, ohne es zu wissen. Ne? Und wir haben Charlotte, die eben damals Lehrerin war, die diese Kinder vermisst hat. Ne? Sie kommt als Nonne zurück, weil ich habe mir überlegt, wie würde ihr Leben weitergehen, wenn so etwas wahnsinnig Dramatisches, Tragisches, Schlimmes passiert wäre. Und sie hat halt Halt im Glauben gefunden. Das war so meine Idee, dass sie dann irgendwann eben aus dem Schuldienst ausscheidet und ins Kloster geht und jetzt als Schwester Charlotte zurückkehrt.
Ja, also und die Schwester Charlotte, ich habe sie echt richtig ins Herz geschlossen. Das war irgendwie, weiß ich nicht warum, aber irgendwie habe ich mit ihr richtig mitgelitten. Auch diese Annikas Mutter hat ja eine schwere Demenz. Und das zu beschreiben, finde ich immer sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn man schon mal demenzkranke Angehörige hatte. Das hat mich wirklich sehr lange, also das ist sehr belastend für Angehörige, bestimmt auch für Annika und für Freunde auf jeden Fall auch.
Absolut. Also wenn jemand dem man so nahe steht, ne, wie eben hier der eigenen Mutter oder überhaupt jemand aus der Familie, Freunde, wenn die in ihrer eigenen Welt versinken, sage ich mal, ne, ist das wahnsinnig schwer. Man weiß nicht, wo die hin sind. Sie sind noch da, körperlich, aber eigentlich sind sie auch nicht mehr da, leben da eben vor allem in der Vergangenheit. Und die Hedda, eben Annikas Mutter, geistert über die Insel an die Orte aus ihrer Vergangenheit. Und das ist natürlich auch schwer zu ertragen, auch für eine Freundin wie Charlotte, dass Hedda sie auch quasi nicht wiedererkennt oder dass sie gar keinen Kontakt mehr richtig aufnehmen können. Also das war natürlich ein bisschen Sensibilität gefragt beim Schreiben. Ich will natürlich da auch nichts auslösen, nichts Schlimmes, aber es ist nun mal eine Krankheit, die sehr oft auftritt und ja gerade im Alter eben irgendwie ja auch an der Tagesordnung ist. Ich habe Bekannte, ne, die demente Angehörige haben. Ich habe es glücklicherweise nicht in der Familie. Aber es hat halt für mich da gut gepasst, ne, mit einer Frau zu arbeiten, die eben sehr in der Vergangenheit lebt, über die ich ja auch erzähle, ne, über diese Geschehnisse in 95, die 30 Jahre zurückleben.
Wie ist es eigentlich, wenn man über Hedda redet, muss man auch über den Friedhof reden?
Ja.
Wie viel Zeit hat man eigentlich auf dem Friedhof verbracht, wenn man da auf Neuwerk war?
Das war so einer der ersten Orte, wo ich hingelaufen bin. Friedhof der Namenlosen heißt
genau.
Der ja. Und das hat mich natürlich wahnsinnig fasziniert. Also so einen Friedhof gibt es ja auf fast jeder Insel an der Nordsee, weil einfach fast überall ja auch die Schiffbrüchigen damals angespült wurden, die Namenlosen. Man wusste eben ganz oft nicht, wer war das. Ne? Man hatte keinen Namen zu den Leichen. Die sind da 600 Jahre lang begraben worden. Heutzutage schafft man natürlich, falls es nochmal Schiffbrüchigen gibt, die schafft man jetzt aus Festland. Aber diesen Friedhof, diese Friedhöfe gibt es noch und die werden gepflegt. Und da stehen auf Neuwerk zum Beispiel Holzkreuze, also die sind nur symbolisch. Man weiß gar nicht, wie viele dort begraben sind. In der Mitte ist so ein großes Kreuz mit einem Gedenkstein. Und tagsüber ist das ein wirklich schöner, idyllischer Ort zwischen Bäumen mit Bänken nahe des Deiches. Aber wenn es eben dunkel wird und der Wind aufkommt, möchte ich da ehrlich gesagt nicht alleine rumlaufen. Also dann ist das schon so ein bisschen unheimlich. Und das habe ich mir auch wieder fürs Buch zunutze gemacht. Ein toller, toller atmosphärischer Schauplatz.
Wobei ich fand es besonders atmosphärisch da, wo halt Hedda da auf dem Friedhof mehr oder weniger am Graben ist, sagen wir mal so, und sagt, er gehört da nicht hin. Und das fand ich unwahrscheinlich bewegend, weil irgendwie hatte ich gedacht, ist das eine von den verlorenen Kindern? Also das war so mein erster Gedanke. Dann, kann aber eigentlich auch nicht sein. Also irgendwie war ich da schon relativ schnell sehr zwiegespalten. Und man muss es einfach lesen, was es auch wirklich war.
Genau, wir wollen ja nicht spoilern. Das soll ja noch gelesen werden. Aber auf jeden Fall ist es toll, dass das so ankommt, wie ich es mir gedacht habe. Also ich habe ja immer so Bilder im Kopf und Bilder hatte ich eben von dieser Szene Hedda im Nachthemd, im Sturm schon, in der Dunkelheit, hockt eben dort und gräbt dort etwas aus, eben ein Skelett. Und das war so ein ganz starkes Bild, was ich gleich am Anfang hatte, wie auch das allererste, wo Charlotte im Nebel, im Seenebel, ein Kind wiederfindet. Ne? Also das ja. kann man vielleicht auch schon sagen, es ist ja gleich die erste Szene. Das war ganz stark gleich bei Beginn des Buches. Ich wollte nicht, dass ein Kind im Nebel verschwindet, sondern dass eins wieder auftaucht, nämlich ein Kind, was man eine Woche lang gesucht hat mit Polizei, mit allen Einwohnern. Und plötzlich im Nebel ist es wieder da. Also das war so ein starkes Bild. Das spricht nicht das Kind. Und das fand ich so spooky und das wollte ich unbedingt so schreiben.
Ja, vor allen Dingen war das auch ganz gut für die Backslashes mehr oder weniger in das Jahr 1995, weil Isa ist ja hauptsächlich so, erlebt man ja eigentlich nur im Jahre 1995 oder fast.
Genau, also als fröhliches Kind, ne, 95 habe ich eben geschrieben im August, wenn die Fähre ankommt, wenn die Kinder ankommen dort auf der Insel im Schullandheim, wie das dort so zugeht, wie die so miteinander kommunizieren, wo vielleicht gewisse Konflikte schon entstehen oder erste kleine Crushs, dass eben ja geguckt wird, wer gefällt mir, wen finde ich gut. Das fand ich wichtig, da irgendwie einzusteigen in diese Gemeinschaft im Schullandheim bis eben hin zu den Ereignissen, die dann durch eine Kettenreaktion, so viel kann ich vielleicht verraten, ausgelöst werden in einer Nacht kurz vor Abfahrt, die eben dieses ja schreckliche Ereignis darstellen, wovon sich die Insel so eben nie wieder richtig erholen wird.
Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und Schullandheime haben auch immer, also ich glaube, derjenige, der schon mal auf dem Schullandheim war oder in einem Schullandheim vielmehr, der hat das auch schon mal erlebt, dass man erstmal so ein bisschen guckt, wer gefällt einem eigentlich besonders gut. Also so kenne ich das zumindest.
Ne? Ja, so. Klar. Das ist ja das Alter. Ne? So mit 13, 14, das ist, da darf man vielleicht das erste Mal alleine weg, ne? mit der Schulklasse eine Woche lang. Und es gibt doch nichts Schöneres, als im Sommer dann auch noch auf so einer Insel zu sein und dort eben ja mit Kindern, Jugendlichen des gleichen Alters abzuhängen. Also bei mir hieß das halt nicht Schullandheim in der DDR damals, sondern wir waren im Ferienlager, Pionierlager. Aber ich glaube, wir hatten die gleichen Sorgen und Nöte und Freuden auf der anderen Seite der Grenze. Also ich habe das auch immer als wahnsinnig schön und ja, wir sind alle immer ganz begeistert zurückgekommen auf jeden Fall.
Ja, ich war ja Pfadfinder und dementsprechend und da kenne ich das natürlich mit den Freizeiten oder mit den Lagern, wie es bei uns heißt. Oder Fahrten, ja. Kann ich das dann natürlich auch immer ziemlich gut. Und ich bin froh, dass ich diese Fahrten mitgemacht habe und einfach die Erlebnisse, die ich damals gemacht habe, einfach auch heute noch genießen kann. Wenn ich mir dann so alte Bilder angucke und dann denke so, ich hatte schon eine geile Jugend. Muss man
ja, absolut. Und vielleicht geht es ja dem Leser auch so, ne, dass er dann einfach sich wieder daran erinnert. Also an das früher, wie das so war. Ich habe versucht, die 90er wieder ein bisschen aufleben zu lassen, auch so mit dem Soundtrack und irgendwie mit dem Walkman ohne Smartphone. Ne, muss man sich ja erstmal so reinversetzen, was gab es denn damals, was gab es nicht. Hat auch total Spaß gemacht.
Ja, also damals gab es einiges und es hat einiges sehr, sehr viel Spaß gemacht in den 80ern und 90ern. Also,
Auf jeden Fall.
Es war nicht alles toll, das war es nie, das ist es auch heute nicht. Also das ist immer so lustig, wenn ich ja Leute immer höre, ja früher war alles besser. Nein, es war nicht alles besser, es war nur anders. Es war einfach nur anders. Punkt.
Ja, wir hatten halt keine Smartphones und irgendwie bin ich ehrlich gesagt heute ganz froh, dass ich ohne Smartphone aufgewachsen bin. Also wir haben viel mehr draußen gemacht. Das weiß ich mit Sicherheit, dass wir einfach fast den ganzen Tag draußen unterwegs waren. Ich habe mit den Jungs Buden gebaut. Wir haben irgendwelche Bäche angestaut, irgendwelche Scherben ausgegraben. Ne? Also wir hatten echt genug zu tun, ohne im Internet zu sein.
Ja, also es war schon, es war halt einfach anders. Und das ist genau das Feeling, was ich auch bei auf Neuwerk dann einfach auch bei der Klasse mehr oder weniger hatte. Dann haben wir ja noch die Sinje Bianchi, die ist vom Norden Deutschlands dann nach Rom gezogen irgendwann und verdingt sich heute so ein bisschen als Journalistin und möchte über einen Cold Case berichten. Und da fällt ihr natürlich, weil sie damals 1995 auch, das kann ich glaube ich erzählen, sie war auch auf der Insel.
Mhm.
Ja, das kann ich auch erzählen. Und sie hat da deswegen auch so ein bisschen diesen besonderen Touch für Neuwerk auch. Und beobachte
genau,
das.
Richtig, die ist Journalistin, eigentlich Reisejournalistin gewesen, aber nach der Pandemie eben auch ein bisschen arbeitslos und hatte die Idee zu einem True-Crime-Roman, was ja auch so ein bisschen durch die Decke geht gerade, dieses True-Crime-Thema. Und da sie aber persönlich involviert war, beziehungsweise sogar Zeugin, Zeitzeugin ist, also sie hat damals Dinge beobachtet, die sie niemandem erzählt hat als Kind, die sie jetzt eben für dieses Buch nutzt. Da reist die eben auch kurzerhand für letzte Recherche nochmal nach Neuwerk. Und ja, da geht es schon ganz schön imposant los für sie auch auf der Fähre.
Und das ist ja genau das, was eigentlich alle von diesen Fünfen, da kommt, also, beziehungsweise die Einzige, die es nicht hat, das ist die Michelle. Weil die ist einfach, die war 1995 noch nicht da. Die
ja, das war auch so eine Idee, da vielleicht auch eine jüngere Person mitzuschicken, wo man einfach von vornherein weiß, die ist ja zu jung. Die hat da quasi gar nicht gelebt, ne? 95. Was hat die denn mit den ganzen Geschehnissen zu tun? Das wollen wir jetzt auch nicht verraten. Nee. Also wir können nur so viel sagen, sie ist eine junge Tierschützerin, die eben Interesse hat, auf der Nachbarinsel von Neuwerk, auf Schahörn, auf der Vogelinsel, in der nächsten Saison als Vogelwartin zu arbeiten. Also da gibt es einen einzelnen Menschen, der dann dort auf dieser Insel lebt, Vogelwart oder Vogelwartin mit Tausenden von Vögeln. Und das hat sie vor und will sich das Ganze schon mal angucken. Und deshalb ist sie eben auf dem Weg dorthin und wird in diese ganzen Ereignisse mit ja reingerissen, sage ich mal.
Wie ist es eigentlich, so etwas zu beschreiben? Weil jeder von den fünf hat ja so ein besonderes Geheimnis. Also jeder von den fünf hat so bestimmte ja. Geheimnisse. Und wie ist es, so etwas dann nicht zu früh zu verraten?
Ach ja, das ist immer diese Frage. Ne? Ich arbeite zum Beispiel eben nicht zum Beispiel mit einem Flipchart oder irgendwelchen Karteikarten. Ich habe das alles probiert, hat irgendwie für mich nicht funktioniert. Selbst irgendwelche Schreibprogramme, wo man dann auch Lebensläufe entwerfen kann und so weiter. Ich kann es nicht. Ich kann damit nicht arbeiten. Ich finde es nicht wieder. Ich mag es nicht, solche Sachen auszufüllen. Ich habe das halt wirklich im Kopf und habe immer so ein Gefühl für diese Figuren. Also das ist so in mir drin. Die sind so nah an mir dran, wenn ich schreibe, dass die eben dann also ja. diesen Lebenslauf haben. Ne? Und dann muss man halt eine gute Lektorin haben, die aufpasst, dass alle Fädchen irgendwie wieder zusammenfinden, ne? Dass das alles auch am Ende eben passt. Also das ist halt Arbeit mehrerer Personen, ne, also eben auch im Verlag, die dann natürlich mit mir da zusammen auch intensiv am Text arbeiten.
Ja, also die Lektoren, das sind, glaube ich, das sind die Menschen, die ich glaube, die sind einfach am unterschätztesten. Also in der ganzen Verlagsbranche.
Absolut, die sind so wichtig. Das sind wirklich die, das ist die halbe Miete, einen guten Lektor, eine gute Lektorin zu haben. Die werden fast nie erwähnt im Buch. Manchmal stehen sie drin, aber meistens nicht. Ganz oft in der Danksagung.
Ja.
Also da könnte man ihnen Seiten widmen. Und das war auch ein ganz intensives Arbeiten mit meiner Lektorin Gerke Hafner, die ja auch schon meine Elbmarsch-Krimireihe ja lektoriert hat. Also das ist so ein ja auf Augenhöhe arbeiten. Und ja, man muss auch hinhören, wenn ein Lektor was sagt oder eine Lektorin. Wenn man es nicht tut, da rutscht wahrscheinlich was durch. Also ich finde, dass man irgendwann ja auch betriebsblind wird, wenn man so viele Monate an einem Stoff arbeitet und der Lektor hat irgendwie noch den Überblick dann, ne, der kann da nochmal anders drauf gucken, man selber ist da schon so ein bisschen blind am Text dann.
Ja, das ist also bei mir jetzt zum Beispiel, ich tue alle meine Rezensionen, werden immer erstmal Korrektur gelesen oder lektoriert dann teilweise auch mal, dann klingelt dann auch mein Telefon, sag mal Ecki, sag mal, wie ist das jetzt eigentlich? Tust du da nicht zu viel spoilern?
Es ist immer gut, wenn nochmal eine zweite Person drüber guckt. Ne? Also das ist immer so. Also egal bei welchem Text.
Ja.
Jetzt vielleicht nicht beim Einkaufszettel, ne? Da kann gerne der Mann nochmal drüber gucken. Aber nee, wenn man Texte schreibt und viel mit Sprache arbeitet, ist es gut, wenn jemand einfach nochmal drüber liest, weil manchmal einfach man gewisse Wörter gar nicht mehr sieht oder Fehler überliest. Ne? Hm? Also ich meine, wem erzähle ich das? Wir haben da beide viel mit zu tun. Ach. Nein, da brechen wir mal eine Lanze, ne? Dass wir da wirklich ganz tolle Helfer haben, die uns da über die Schulter schauen.
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man auch solche Helfer hat und dass man solche Leute auch zulässt einfach. Weil absolut. Ansonsten wird das irgendwann nicht mehr schön. Wie ist es, welcher Charakter hat am meisten Spaß gemacht zu entwerfen? Wer war als erstes da?
Also als erstes war eben Charlotte da, ne, mit diesem Kind, mit dieser Szene ganz am Anfang. Das war, glaube ich, so das erste Bild, was ich für das Buch hatte. Damit wollte ich unbedingt starten. Und dann war klar, dass ich mit einer Figur arbeite, die von der Insel kommt. Eben hier Annika Lund, die kommt auch von einer dieser Familien. Es sind ja nicht viele, es gibt gerade mal knapp 20 Einwohner auf Neuberg. Und die meisten sind eben so Hoteliersfamilien. Und so eine habe ich eben selbst erschaffen. Und aus dieser kommt sie, also ist da aufgewachsen, sollte eigentlich mit ins Hotel ihres Onkels Ole Lund einsteigen. Der ist eben auch Inselobmann, quasi der Bürgermeister auf Neuwerk. Der hat Wattwagen, der ist Kneipier, machen ja eh alle verschiedene Jobs dort.
Ja,
so
Feuerwehr.
Einwohner, ne? Da muss Feuerwehr, Rettungssanitäter, Handwerker. Was sie wohl jetzt in echt, also ich habe das bei der Recherche, musste ich ein bisschen lachen, sie kriegen keine Skatrunde mehr zusammen. Das sind wohl nicht mehr genug Männer, die Skat spielen können. Also das sind schon so Probleme auf der Insel, ne? Und wie gesagt, sie habe ich so ein bisschen eben aus so einer Hoteliersfamilie entstehen lassen, die jetzt eben wieder zurückkehrt, die eigentlich in Hamburg lebt, dort bei der Mordkommission arbeitet. Also ein Draht, ein Kontakt natürlich zum LKA, zur Crime Unit hat quasi in Hamburg, das war auch wichtig für den Fall, die jetzt aber zurückkehrt zu ihrer dementen Mutter Hedda ins Elternhaus und dann eben auch von diesen Geschehnissen ja damit involviert wird, die eben natürlich 1995 auch auf der Insel lebte als Teenager, nicht im Schullandheim, aber eben in dem Alter war wie die anderen Kinder damals und da auch die Geschehnisse sozusagen mitgetragen hat.
Wie ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte ja kurz erwähnt, Sinje Bianchi, die war ja nicht mit in dem Schullandheim, sondern die war mit ihren Eltern unterwegs und war da sehr abgeschottet von ihren Kindern, von den anderen Kindern.
Genau.
Das fand ich irgendwie ziemlich schwierig für mich persönlich, weil eigentlich, wenn ich Kind bin, möchte ich immer irgendwo mit den anderen Kindern spielen.
Ja, das ist auch ein Kind und ich glaube, das ist eben das, was vielleicht jetzt nicht alltäglich ist, aber was es gibt, dass Kinder eben abgeschottet werden, weil die Eltern denken, dass sie was Besseres sind oder dass sie eben jetzt nicht da mit den anderen rumtollen sollen, sondern der Vater will eben damit ihren Ausflug machen, Vögel beobachten, will ihr irgendwas beibringen über diese Insel. Also die ist so ein Kind, die eben ja, da ein bisschen unter den Fittichen ihrer Eltern stand und da eben nicht mit dazustoßen durfte zu diesen spielenden Kindern und das eben auch eher alles von außen mitgesehen und beobachtet und wahrscheinlich auch gelitten hat drunter. Die war auch ein bisschen jünger als diese Kinder im Schullandheim. Also auf jeden Fall ist sie so ein bisschen die stille Beobachterin gewesen damals. Und jetzt als Erwachsene, als Journalistin, kommt sie eben mit diesen Beobachtungen um die Ecke.
Ja, das ist halt, das war schon sehr, sehr anstrengend, also für mich persönlich das auszuhalten, weil ich wirklich mit ihr in dem Moment auch gelitten habe.
Ja, das ist nicht schön, aber auf der anderen Seite für mich als Autorin gut zu hören, dass man so Gefühle auslöst. Das hat mir mal ein Kollege gesagt vor vielen Jahren, dass er sagt, wenn du erfolgreich schreiben willst, musst du beim Leser Emotionen erzeugen. Mhm. Entweder gute, tolle, ne, mit schönen Sachen oder mit irgendwelchen sympathischen Figuren oder weniger schöne, anstrengende durch Geschehnisse, die nicht so doll sind oder Persönlichkeiten, die einfach nicht gemocht werden. Aber wichtig ist, überhaupt Emotionen zu erzeugen, weil dann dockt der Leser an, weil dann bleibt er dran. Das habe ich mir zu Herzen genommen.
Das ist zum Beispiel, wenn ich bei einem Buch nicht richtig mitgenommen werde, also wenn ich mit den Personen nichts anfangen kann, dann stehe ich dann da und denke mir so, boah, dann kann das Buch für andere Leute noch so toll geschrieben sein, aber das ist dann für mich, das holt mich nicht ab.
Ja, das geht mir genauso. Also ich mag jetzt auch nicht irgendwie nur Krimis lesen, um den Kriminalfall zu verfolgen, ne, um zu wissen, wer es war, sondern ich will eigentlich mitleiden.
Ja, ich will
mit den Figuren Dinge mit durchmachen müssen, ne? Genau.
Ich möchte in dem Moment mitleiden. Ich möchte einfach miterleben, was passiert da? Also was passiert auch mit mir selber? Das ist das, weswegen ich lese. Das ist das, was ich das Besondere beim Lesen an Büchern finde, dass man einfach wirklich mitleiden kann. Egal was
es ist. Das Schönste ist ja auch am Ende eines Buches, wenn man das Gefühl hat, man will jetzt diese Figuren gar nicht loslassen. Man will jetzt gar nicht fertig werden. Manchmal lese ich dann langsamer, weil ich denke, ich will gar nicht aussteigen aus der Geschichte, weil dann ist die ja zu Ende und dann sind die Figuren ja weg. Also das, ne, habe ich auch total gern beim Lesen, aber auch natürlich beim Schreiben. Also manchmal ist es auch traurig, dann mit dem Buch fertig zu sein, wenn man sagt, so, es ist jetzt abgeschlossen und man lässt die dann gehen.
Also ich lese hier momentan gerade auch ein Buch, ich lese zufälligerweise ein anderes Buch auch nochmal an, das ist kein Krimi und ich möchte mit der Protagonistin nicht, also ich möchte die gerne noch ein bisschen um mich haben, also lese ich momentan langsamer.
Ja, das ist der beste Effekt, den man erzielen kann als Autor, ne? Also dass dann eben so schon so eine Sehnsucht entsteht, bevor man mit dem Buch fertig ist, wenn man sagt, ich will da gar nicht raus. Ich fühle mich da so wohl. Ich freue mich jedes Mal drauf, wenn ich mich wieder auf die Couch setzen kann und mit diesem Buch weiterlesen kann. Ne? Also das ist also das höchste Kompliment überhaupt.
Ja, und dann ist es halt einfach auch, und das ist nochmal ein kleiner Tipp für alle Bahnreisenden, das habe ich nämlich auch bei 5 Fremde erlebt. Das habe ich auch in die Rezension reingeschrieben. Ich war im Zug drin und mir war es scheißegal, ob der jetzt gerade Verspätung hat oder nicht. Ich war sowieso auf Neuwerk gefangen. Ich war sowieso gerade auf Neuwerk gefangen und da war Organ. Ich kam da sowieso nicht runter. Also das war für mich optimal. Da konnte mir passieren, was man wollte.
Alles richtig gemacht.
Ja, genau. Ganz genau. Alles richtig gemacht. Können wirklich 5 Menschen, die sich kaum kennen, auf einmal doch wieder aufeinandertreffen und dann ein Geheimnis mehr oder weniger ja zusammen verarbeiten? Ich hab mir wirklich die Frage gestellt, geht das wirklich? Wie wäre es, wenn ich den Leuten früher, ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert, aber irgendwie.
Ja, ich glaube, sowas schweißt ja zusammen, gerade wenn es eben etwas ist, was einen das Leben lang quasi nicht losgelassen hat. Also ich glaube, das war sowas Schwerwiegendes damals, was da passiert ist. Das hat man nicht ein Jahr später vergessen. Das werden die alle irgendwie all die Jahre immer wieder dran gedacht haben, die umgetrieben haben. Das hat vielleicht ihr Leben irgendwie bestimmt. Also ich dachte dann, dass Annika, die zur Mordkommission gegangen ist, eben das getan hat, weil sie eben etwas erlebt hat auf Neuwerk, ne, was schon schrecklich war, wo sie irgendwie als Erwachsene für Gerechtigkeit sorgen wollte und wenn das eben in Form ihrer Arbeit bei der Mordkommission ist. Ne. Also das war Punkt 1 und Punkt 2 ist, wenn man sich schon mal kennengelernt hat und einen tollen Sommer miteinander verbracht hat, also ich erinnere mich an die Schüler oder Freunde, mit denen ich etwas Tolles erlebt habe, ich glaube, das vergisst man auch nicht. Und wenn man die dann wieder sieht, glaube ich, kommen diese Gefühle von damals auch wieder. Dann ist man wieder auf der Insel und dann hört man wieder die Austernfischer piepen und dann riecht man vielleicht sogar, ne, so diese Teeküche aus dem Schullandheim und so. Und ich glaube, dann ist man schon wieder sich so nah, dass man andocken kann. Also das ist so mein Gedanke dabei, dass man, ne, diese beiden starken Punkte, wenn die zusammenkommen, kann das funktionieren?
Ja, kann ich mir auf der einen Seite sehr gut vorstellen, weil letztens war bei uns ja Kommunalwahl hier in Gelsen und ich bin da als Wahlhelfer gewesen und auf einmal stand eine von früher, auf die ich toll fand, auf einmal vor mir und ich habe sie gleich wiedererkannt und auf einmal waren die Schmetterlinge wieder im Bauch. Ich so, scheiße,
ja,
was ist denn das?
Ne, auf die eine wie auf die andere Art funktioniert das. Also bin ich total überzeugt davon. Auf Lesereisen, da stehen immer mal fremde Menschen vor mir, die sagen, na, kennst du mich noch? Wo ich immer denke, ich hasse diese Frage, weil natürlich weiß ich nicht mehr, wer das ist. Und dann wird eben aufgelöst und dann ist man sofort, na, dann liegt man sich in den Arm, weil man sich 30 Jahre nicht gesehen hat und da jemand hingekommen ist oder jemand von vor 20 Jahren, ne, jetzt auf der Buchmesse, war jemand im Publikum, die sich dann plötzlich in der Pause, ne, zu erkennen geben und da sind sofort irgendwie ist man sich wieder nah. Also ich finde das wunderbar, großartig. Und so soll es auch sein. Und das wollte ich in diesem Thriller so ein bisschen aufleben lassen. Es ist ja auch schön, ne? Also die sollen sich ja auch gegenseitig so ein bisschen Halt geben in dieser Geschichte.
Wobei, was mir hier dann auch nochmal, wir hatten ja vorhin schon mal die Hedda mit ihrer Demenz, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, von Anfang an, sie ist die Einzige, die eigentlich die richtige Wahrheit kennt.
Ja, und das ist ja auch das, was das Geheimnisvolle ist oder das Mysteriöse oder das, was der Leser denken soll. Lass doch die Mutter mal reden, aber sie redet halt nicht. Sie
Richtig.
Kann sich nicht artikulieren, sie kann es eben niemandem erzählen, was sie da umtreibt und warum sie immer wieder den Weg zu diesem Friedhof sucht bei Wind und Wetter. Und das ist ja das Schöne, ne? Dass eigentlich man genau weiß, die weiß mehr oder die weiß eigentlich alles, aber über sie wird es nicht herauskommen. Die müssen es selbst herausfinden. Also das sind so ein bisschen, ja, diese Spielarten, die man hat als Autor, um es auch so ein bisschen den Sog zu erzeugen, dass man dranbleibt, ne? Also so diese frei schwingenden Fädchen in diesem Fall, die sich irgendwie verknüpfen müssen, dass man das natürlich nicht gleich am Anfang tut, indem man die Mutter dann reden lässt, ist klar, ne? Also das macht schon Spaß beim Schreiben.
Wie ist es eigentlich, so eine Gruppendynamik zu beschreiben? So eine, da ist ja eine Gruppendynamik drin. Zum einen, man kennt sich irgendwie von früher, man hat dieselben Narben mehr oder weniger am Handgelenk wie die anderen. Und aber trotzdem ist da so eine Angst etwas vor dem eigenen Geheimnis mehr oder weniger. Wie ist es zu beschreiben?
Mit der Narbe müssen wir vielleicht erklären. Also die haben alle ein Brandzeichen am Handgelenk.
Ja, habe ich ganz vergessen. Ja, genau.
Ne, ein Brandzeichen, was die sich eben damals bei diesem Geheimbund gebildet haben. Mehr erzähle ich mal nicht. Das gab da ein Thema zwischen denen und die haben sich dann eben so einen Siegelring aufs Handgelenk, so einen heißen Siegelring draufgedrückt und dort ist eben jetzt so eine Art Wattschnecke, so ein Spiralzeichen, was die eben, woran die sich auch wiedererkennen jetzt als Erwachsene.
Ja.
Und ich glaube, das Schöne ist, dass die natürlich die Gemeinschaft wieder haben und sich wiedersehen und auch wieder Vertrauen schließen, aber auf der anderen für alle nicht 100% klar ist, ob sie dem anderen trauen können. Also dass wirklich keiner vom anderen weiß, wer hat hier was getan, wer weiß etwas, wer lügt, wer erzählt nicht alles. Ne, also das auszuloten beim Lesen, finde ich, das macht es auch spannend, ne? Dass da immer so ein bisschen, ja, so ein doppelter Boden da ist und man weiß halt nie, wer weiß mehr, als er erzählt.
Ja, wie ist es denn eigentlich dann anderen so einen Perspektivwechsel immer wieder vorzunehmen? Weil es sind ja immer wieder andere Personen, die dann da mehr oder weniger in den Kapiteln was zu sagen haben oder die man dann verfolgt. Und da ist ja immer eine andere Perspektive. Wie ist es, dieser Perspektivwechsel logisch zu schreiben? Ich stelle mir das unwahrscheinlich schwierig vor.
Das ist schon anspruchsvoll, das auf jeden Fall. Ich wollte es gerne mal ausprobieren. Also in meiner Elbmarsch-Krimi-Reihe habe ich halt immer zwei Perspektiven von Frieda und von Haberkorn, die wechseln. Und ich wollte diesmal eben diese fünf Fremden, dass da jeder eine Perspektive bekommt. Das ist auch anspruchsvoll beim Lesen. Ne? Das wird auch nicht für jeden was sein. Das kann man nicht irgendwie abends mal eine halbe Stunde lesen, wieder weglegen. Ich glaube, da muss man wirklich dranbleiben, weil man sonst irgendwie nicht mehr diesen Sprung nicht mehr hinbekommt. Aber wenn man da einmal drin, kann man immer wieder gut von einer Figur zur anderen wechseln. Also beim Schreiben, ich glaube, genauso wie beim Lesen. Ne? Wenn man da einfach sich drauf einlässt und es wird ja über jede Perspektive, wird ja dieser Fall weitergetrieben. Also jede bringt immer wieder neue Informationen, wirft neue Fragen auf, hat neue Beobachtungen. Und das ist, glaube ich, also ich fand es sehr toll. Ich mag sowas auch gerne lesen. Ich mag es eh ein bisschen komplexer, ein bisschen anspruchsvoller.
Ja, ich auch.
Ja, das ist das, was mich herausfordert beim Lesen. Und das wollte ich gerne auch selbst mal schreiben.
Ich mag es nicht, wenn es immer zu seicht oder zu plump rüberkommt. Das ist immer für mich.
Ja.
Da stehe ich dann, ja.
Also es soll jeder lesen, wie er Lust hat. Ne? Also es gibt da auch welche, die sagen, ich bin Feierabendleser oder ich lese nur einmal im Jahr im Urlaub ein Buch und das soll nicht so kompliziert sein. Ne? Also da gibt es Thriller genug dafür. Ich bin jetzt vielleicht auf der anderen Seite, eben auch mit diesem Slowburn-Thriller, der eben nicht so haut drauf und nicht auf jeder Seite gleich einen Cliffhanger hat. Ne? Also jeder soll eben sein Publikum finden und ja. Ich hoffe, mein Thriller findet sein.
Ich bin mir hundertprozentig sicher. Also ich kenne einige Leute, die dann sagen so, ach ja, Romy Völk, ja, die schreibt immer so toll.
Toll. Und das, ja, super.
Das krieg ich
also. Habe ich mir verdient.
Ja, haben sie sich verdient. Jahre, haben sie sich verdient, ja, natürlich. Und das ist halt einfach, ich krieg das halt öfters mal so erzählt, wenn ich dann so sage, ich habe jetzt gerade mal wieder ein Interview oder so, ich strebe mal wieder ein Interview an mit der Frau Völk. Dann ist es halt, ne, das letzte Interview im Übrigen hatten wir auch schon mal. Wir hatten auch schon mal ein Gespräch.
Ich weiß. Ich habe mich dann dran erinnert, ich weiß jetzt nicht mehr zu welchem Buch, ehrlich gesagt. Totenweg, so lange ist das her.
Totenweg,
so lange ist das her. Das ist ja 18 gewesen dann. Ja. Oh. Ja, immer wenn ich was Neues mache, Eggert. Also wir verabreden uns wieder, wenn ich dann mal, weiß ich nicht, einen Romance schreibe oder so.
Nein. Also bei einer Romance bin ich nicht mit dabei. Da kann das.
Nee, ich glaube, das wird auch nicht passieren. Also bin ich A schon zu alt dafür und B, glaube ich, ich lasse ja immer ein bisschen Liebe auch mit einfließen. Ne? So ein bisschen ist ja immer drin, weil ich finde, das macht es auch aus, wenn Emotionen entstehen und das kann man gerne mal anreißen, auch in jedem Krimi und Thriller, aber ja,
ich
glaube, so ein Liebesroman allein, nein.
Ich finde es zum Beispiel, was für mich immer sehr schlimm ist, ist egal, ob das jetzt bei einer Romance ist oder ob das jetzt bei einem Thriller ist, wenn das zu sehr ausgewalzt wird, also zu genau oder sonst was, da stehe ich dann da und denke mir so, ach komm, lass mir doch mal ein bisschen Fantasie
übrig. Das ist ja wie mein Mann. Der ist schon, also vor allem, wenn wir irgendwelche Serien oder Filme gucken und es dann zu sehr in diese Gefühlsduselei geht, dann sagt er immer, nee, komm auf den Punkt. Also er will immer dann, dass das schnell abgearbeitet wird. Vielleicht sind wir Frauen da ein bisschen anders. Also ich mag das schon gerne, wenn es da ein bisschen in die Tiefe geht, es darf halt nicht zu seicht werden. Ne?
Also wenn es dann zu das Problem ist, wenn es zu seicht wird, dann ist es für mich irgendwo so, dass das mal dabei sein kann, dass da auch mal eine Sexszene dabei sein kann. Vollkommen dabei, bin ich dabei, aber bin ja nicht Brüde oder so, sondern es ist einfach.
Es sollte nicht zu lang erzählt werden. Ne?
Also genau.
Da bin ich absolut d'accord.
Ich habe hier manche Bücher, wo dann auf einmal eine Erotikszene über 20 Seiten geht. Da stehe ich dann da und denke mir so, man hätte das Buch auch anders da schreiben können.
Ja, bin ich jetzt auch nicht. Also ich glaube da, ich finde da, dass da viel im Kopf passiert. Man muss gar nicht so viel auserzählen.
Ja, ganz
da
genau.
Dürfen wir dem Leser auch vertrauen,
ja, genau.
Dass man einfach gewisse Türen so ein bisschen aufmacht, aber durchgehen kann der Leser selbst und da darf man die auch nicht unterschätzen. Man darf auch, finde ich, nicht zu viel auserzählen. Man kann gerne mal ein bisschen Rüstzeug mitgeben und dann dürfen die sich auch gerne selber da noch ein Bild machen. Also ich finde, da bin ich auch dafür, dass wir nicht alles bis ins kleinste Detail da schreiben müssen.
Und das ist genauso dieser Punkt, den ich auch immer wieder sehr wichtig finde, egal ob das jetzt beim Spannungsbogen ist oder sonst irgendwas, sondern dass man eine gewisse Balance hält. Egal, ob das jetzt bei den Beziehungen ist oder ob das jetzt beim Schreiben oder beim Lesen ist, dass da immer eine vernünftige Balance ist.
Ich glaube, das ist auch das Ziel jedes Schreibenden und da hat aber vielleicht auch jeder irgendwie einen anderen Eindruck von. Also es ist ja immer noch viel subjektiv, ne? Glücklicherweise liest ja nicht jeder das oder findet nicht jeder das gleiche Buch toll und das andere nicht, sondern jeder hat ja da seinen Geschmack und ja. Also ich glaube, diese Balance, es ist auch so ein Bauchgefühl, was ich so stark habe, wo dann nochmal der Lektor kommt, der hat auch wieder sein eigenes Bauchgefühl. Ein bisschen Handwerk ist ja noch dabei. Aber
ach nein, ehrlich?
Ein bisschen Handwerk, ein bisschen Disziplin und dann wird ein gutes Buch draus. Aber ich glaube, da muss man auch ganz stark auf sein Bauchgefühl hören.
Ja, ich glaube, man kann auch nur das beschreiben, was man selber, wie man es selber gerne haben möchte.
Also ich schreibe immer das, was ich selbst gern lesen würde. Und ich glaube, der Roman ist so, wie ich mir eben so einen Slow-Burning-Thriller wünschen würde. Also das wäre genau meins. Ich hätte wirklich einen großen Wunsch. Ich würde gern meine Bücher nochmal lesen, ohne sie zu kennen. ich würde gerne mal wissen wollen, wie das ist, wenn man die das erste Mal liest, ohne die zu kennen. Geht leider nicht, das muss ich den Lesern da draußen überlassen, aber da hätte ich echt mal Lust drauf.
Ja, aber also ich würde auch ganz gerne nochmal bestimmte Bücher nochmal lesen, einfach nochmal.
Ja.
So einfach nochmal, ohne dass ich weiß, wie es ist. Oder? Ja, so. Aber da ich ja hier sowieso andauernd, ne, also Frau Fischer zum Beispiel ist da ja auch immer sehr eloquent drin und sagt dann so, Herr Ecker, probier mal doch mal das aus.
Ja, das ist auch das Schöne. Es gibt so viele tolle Bücher da draußen. Ich habe ja auch so einen tollen Sub liegen und muss immer gucken, weil ich eben gerade jetzt, wenn ich so intensiv schreibe, nicht viel lesen kann. Morgens zum Morgenkaffee kann ich ein paar Szenen lesen. Das mache ich auch jeden Morgen. Aber ich würde gern viel mehr lesen und ich freue mich auf den nächsten Urlaub, wo ich einfach mal wieder eine Woche lang nichts mache, außer lesen.
Wo geht's dann in Urlaub hin? Geht's nach Neuwerk?
Da geht's nochmal hin im Mai, aber nur für ein Wochenende. Also im Urlaub geht's in ein Land, was ich seit fast 20 Jahren mit meinem Mann bereise, nach Schweden.
Ah.
Also da wirklich ans Wasser, in den Wald, auf eine Insel.
Wo in Schweden?
Das ist in der Nähe von Stockholm.
Ah,
das sind nicht die Schären. Die Schären sind ja das Ostseegebiet und ja. Wir sind da am Mälarensee, also an einem riesen Seengebiet neben Stockholm. Und dort,
ich war da schon mal. Ich kenne
ja,
das.
Wunderbar.
Genau. Also ich war auch schon oben am Nordkap und so. Das ist schon schön.
Oh,
da.
Wow. Na, bis dorthin hat es mich noch nicht verschlagen, aber ist schon toll. Schön,
ja, das ist halt einfach auch, meine Oma und Opa, die sind jedes Jahr nach Schweden gefahren und irgendwann muss man dann halt einfach auch mal als Enkel dahin fahren. Das ist einfach
ja.
So. Und als Pfadfinder ist dann sowieso immer, das ist sowieso immer so ein Fahrtengebiet da hoch.
Absolut.
Und deswegen sage ich, ich bin froh, dass ich das alles so machen durfte. Was für eine Botschaft, wenn man das Buch so geschrieben hat, sollte man vielleicht manchmal, was wünscht sich der Autor, was sollte der Leser vielleicht für eine Botschaft hinten dran haben, wenn er das Buch zugeklappt
hat? Also ich glaube,
die
Botschaft ist auf jeden Fall, seine Kindheit, seine Jugend nicht zu vergessen, sondern da einfach mal auch vielleicht mit Fotos, mit irgendwelchen alten Briefen, ne, mit Erinnerungen zu arbeiten, um einfach mal wieder in diese schöne Zeit einzutauchen. Und auf der anderen Seite natürlich für mich ganz klar, die Insel Neuwerk mal zu besuchen, die natürlich fantastisch ist, wo gar nichts Schreckliches passiert ist, wo die Menschen furchtbar nett sind und sich über jeden Gast freuen. Eine wirklich total schöne kleine Insel in der Nordsee, wo man einfach runterkommt, weil nur die Austernfischer piepen, weil man die Füße ins Watt stecken kann, tollen Butterkuchen essen und mal wirklich die Seele baumeln lassen kann. Also für jeden, der Inseln liebt und die Nordsee liebt, einfach mal nach Neuwerk fahren.
Ja, also ich habe ganz ehrlich, ich hatte schon so ein bisschen Sehnsucht nach Neuwerk. Da mit einem E-Book-Reader und ein paar anderen Büchern noch im Handgepäck dahin fahren und dann einfach irgendwo sich hinsetzen und eine Kanne Tee und die Seele baumeln lassen und das auch gern im Herbst oder sonst immer. Das habe ich mir wirklich, ich habe ehrlich so leichte Vibes in der Richtung gehabt. Aber
ja, vielleicht klappt es ja mal.
Vielleicht klappt es ja mal. Wie ist es eigentlich? Wird es Annika Lund nochmal geben?
Also das ist jetzt tatsächlich ein Standalone. Ich habe jetzt nach der Reihe, da sind ja 6 Bände entstanden, wirklich mal Lust gehabt, einen abgeschlossenen Thriller zu schreiben. Ist eine tolle Figur, ich weiß. Und sicherlich könnte man die wieder aufleben lassen in einem anderen Kontext. Aber ist Neuwerk viel zu klein, um da nochmal eine Fortsetzung zu schreiben, weil ich habe jetzt schon beim Schreiben gemerkt, dass ich eigentlich immer wieder über dieselben Gebäude schreibe, weil so viel gibt's da halt nicht, ne? Nein, also das ist abgeschlossen und da wird es auf jeden Fall etwas Neues geben. Also ich bin schon in Gedanken wieder neuen Thriller dran, aber dann mit ganz neuen Figuren und einem ganz anderen Setting.
Wobei das zweite Schulantan, das kam gar nicht so oft vor.
Nee, die Meereswoge, das ist das zweite. Da ist sogar schon ein Tatort drin gedreht worden mit Til Schweiger. Chiller haben sie dort in dem Haus gedreht damals. Das habe ich gar nicht so schnell wiedererkannt. Die war nur am Rand nochmal erwähnt, weil einfach, ich musste mich ja entscheiden. Das Setting am Turm, dort auf der Turmburg, wo eben ja auch der Inselkaufmann ist und so weiter. Also da konnte ich auch länger recherchieren in dem Schullandheim und das war für mich eher dann der Mittelpunkt.
Ja, und dann gibt's noch die Barke, mehr oder weniger.
Die Ostbarke,
und die
genau.
Ostbarke.
Das ist so ein Holzkonstrukt. Da war es immer herrlich, dahin zu spazieren in den Salzwiesen, auch ein ganz schöner Ort.
Die kommt auch nicht so oft vor und die Vogelinsel, die hat auch noch so einiges Potenzial gehabt.
Sie wollen mich doch jetzt nicht etwa überreden, Herr Eckert. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass
nein,
Fortsetzung herausgepresst wird.
Nein, um Gottes Willen. Nee, will ich gar nicht, weil eigentlich bin ich über so ein Standalone auch sehr glücklich. Aber ich finde schon, also ich finde, dass die Inseln, die haben es halt einfach auch angetan. Also auch die Vogelinsel.
Großartig.
Also die
toll.
Haben,
also
die,
so soll es ja auch sein. Das ist ja genau das, was ich erreichen will. Ne, dass dann Sie jetzt schon weiterdenken, was könnte dort noch passieren? Ne? Was könnte man noch draus machen? Also besser geht's ja nicht.
Das ist
ja so ein Riesenlob dann.
Es geht ja nicht mal nur um Krimi oder Thriller, sondern man kann da auch vielleicht was anderes. Entschuldigung, meine Fantasien sind da auch immer sehr weitläufig in der Richtung. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe oft dann mal so mir auch mal Fotos angeguckt. Ich habe mir bestimmte Vereine angeschaut, die da sich um die Vogelinseln zum Beispiel auch kümmern. Um die Geschichte habe ich mich auch so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen, was ich so nebenbei, neben dem Lesen immer noch mache, weil ich auf einmal immer noch mehr wissen, mehr sehen möchte und...
Mache ich auch so. Bei einem Buch, wo ich merke, hier will ich jetzt wissen, wie das aussieht oder geh da schnell mal auf Google und guck da mal und ruf dann auf Maps irgendwas auf. Das mache ich ganz genauso.
Also dementsprechend, ich bin auf jeden Fall gespannt über die weiteren Geschichten, die Romy Völk schreibt.
Ja, und die wird es geben.
Und ich hoffe, dass dann die Bahn wieder Verspätungen hat, ohne Ende, und dass ich dann fertig lesen kann.
Und hoffen wir mal nicht für die Bahnreisenden, ne? Also da wünschen wir uns schon. Aber vielleicht einfach eine lange Bahnfahrt, die lange dauert Richtung Cuxhaven,
ja,
von wo ja dann die Fähre ausgeht nach Neuberg. Das wäre doch mal eine schöne Fahrt von Hessen, oder?
Wäre eine schöne Fahrt von Mittelhessen aus. Dementsprechend, ich bedanke mich. Wünsche auf jeden Fall einen richtig tollen Tag. Noch viel Erfolg beim Schreiben. Ich frage jetzt auch nicht, was es als nächstes gibt, weil da lassen wir uns alle mal eine Runde überraschen. Es wird auf jeden Fall ein neues Buch geben. Das habe ich schon rausgehört. Und dementsprechend lassen wir uns einfach mal überraschen, was da noch so passiert, weil das werden wir bestimmt alle mitbekommen. Danke.
Das denke ich auch. Ganz, ganz lieben Dank für die tollen Fragen auch, für das Mitfiebern und es ist wirklich übergesprungen, dass da eine Begeisterung da ist. Also das freut mich ungemein. Tausend Dank dafür.
Ich danke Ihnen, dass Sie mir so viele Stunden gut, dass Sie mich so viele Stunden gut unterhalten haben. Danke dafür.
Ich könnte jetzt sagen, das ist mein Job, aber ehrlich gesagt freut es mich sehr, das zu hören.
Also dementsprechend einen tollen Tag und passen Sie auf sich auf. Genießen Sie, ich hoffe, Sie haben auch schönes Wetter draußen und genießen
Absolut.
Sie die Zeit. Bis dann,
das
bis demnächst.
Hier ist Sonne. Dankeschön.
Tschüss.
Danke, Herr Eckert.
Bis bald. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Sport.eu.